Ars Electronica, 2006. Simplicity, the art of complexity.
Ja, Margit Rosen hat lange Jahre am ZKM gearbeitet, von 99 bis 2003. So lange Jahre sind das gar nicht, aber am ZKM ist das, wir hatten das eben, die zählt die Zeit immer doppelt, mindestens, wenn nicht sogar dreifach, weil 4 Jahre ZKM können durchaus 8 Jahre Lebenszeit sein. Das kann ich aus meiner eigenen Zeit am ZKM bestätigen. Und das würde wiederum an den Beitrag von Kollege Rieger anknüpfen. Und sie arbeitet an einem PhD über die Anfänge der künstlerisch-visuellen Experimente mit elektronischen Computersystemen, in der auch der Hauptprotagonist ihres heutigen Beitrags, nämlich Gordon Pask, eine zentrale Rolle spielen wird. Es gibt eine Reihe von Publikationen von ihr, speziell zu dem Thema finden Sie online etwas unter medienkunstnetz.de oder auf Englisch mediaartnet.org. Gibt es einen Beitrag von Margit Rosen über Gordon Pask, wo man auch einige Aspekte, die heute hier Thema sind, nochmal nachlesen kann. Ihr Titel lautet Reducing Uncertainty, the Aesthetic Potential Environments von Gordon Pask. Wir haben also mehrfach deutsche Sprecher mit englischen Titeln. Ich bin sehr gespannt. Okay.
Gut, Dieter Daniels, vielen Dank auch für die Einladung. Ich komme zu Gordon Pask, der 1992 tatsächlich auch hier mal auf der Ars Electronica war, im Zusammenhang mit der Ars Electronica zu Endo und Nano. Und er ist vielleicht interessant, weil er tatsächlich jemand in seiner Biografie Ästhetik, also Kunst, vor allem die performativen Künste und Kybernetik, verbunden hat. Bei einem Gang durch eine Ausstellung mit technischen Geräten machte Günther Anders in den 1960er Jahren an einem Herrn T., wie er ihn nannte, der die Gruppe führte, eine Beobachtung. In seiner fleischlichen Tölpelhaftigkeit, in seiner kreatürlichen Ungenauigkeit, vor den Augen der perfekten Apparaturen stehen zu müssen, war ihm, Herrn T., wirklich unerträglich. Er schämte sich wirklich. Anders bezeichnete das Gefühl, mit dem der Mensch auf seine Unterlegenheit an Kraft, Tempo, Präzision und Denkleistung gegenüber den Apparaten reagierte, als prometheische Scham. Die adaptiven Maschinen, die der englische Kybernetiker Gordon Pask ab Mitte der 1950er Jahre baute, scheinen dieses Verhältnis zwischen Mensch und Apparat zu verschärfen, zumindest auf den ersten Blick. Wenn beispielsweise ein Musiker die von Pask konstruierte Maschine Musicolor nutzte, die auf den Klang seines Klavierspiels mit Lichteffekten reagierte, konnte es ihm passieren, dass sich das adaptive System plötzlich verweigerte. Aus Langeweile, wie Gordon Pask es formulierte. Zu eintönig waren der Maschine Frequenz, Spektrum und Rhythmus. Der Musiker war gezwungen, sein Ausdrucksrepertoire zu erweitern, wollte er die Maschine weiter als Mitspieler halten. Günther Anders hätte hier einen Menschen beobachten können, der statt eine kalte Maschine nach präzisen Vorgaben zu bedienen, einer launischen Maschine hinterherjagte und dies, glaubte man den Erfindern von Musicolor, auch noch genoss. Ab 1952 arbeitete Gordon Pask mit großer Intensität daran, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine zu verändern, es anders wahrzunehmen, es anders zu beschreiben und andere Maschinen zu bauen. In diesem Vortrag möchte ich anhand einer Auswahl seiner Projekte die kybernetische Epistemologie in Praxis Gordon Pask darstellen, seinen Blick auf eine Welt am Ende des mechanischen Zeitalters mit maschinellen Systemen, die sich aus Langeweile verweigern, die mit dem Menschen in spielerischen Wettstreit treten, mit dem Ziel, ihn zu ermutigen, seine Umwelt weiter zu erkunden und seine Fähigkeiten schneller zu erweitern und die ihm nicht zuletzt Vergnügen bereiten. Maschinen, die, um all das zu können, den Menschen fortwährend beobachten. So, während sich diese launische Maschine jetzt noch etwas verhält, kann ich einfach trotzdem schon weitermachen. Der Engländer Gordon Pask, 1928 geboren und vor 10 Jahren gestorben, faszinierte seine Zeitgenossen nicht nur durch seinen dandyhaften Kleidungsstil, sondern vor allem durch die Vielfalt seiner Interessen und Fähigkeiten. Er studierte Geologie und Bergbau, Chemie und Biologie, Physiologie und Psychologie. Er zeichnete, schrieb Gedichte, Liedtexte, Theaterstücke, trat selbst als Schauspieler auf, wobei seine besondere Leidenschaft dem Musiktheater galt. Und jetzt bräuchte ich tatsächlich die... Ja, Sekunde noch. Also sein Mentor und Freund, der Kybernetiker Heinz von Förster, versuchte die spezifische Begabung Pasks an einem Beispiel zu beschreiben. Bat man Pask beispielsweise, ein bestimmtes Diagramm zu der von ihm entwickelten Conversation Theory zu erläutern, so zeichnete er rasch ein weiteres Diagramm und ließ den Fragenden noch ratloser zurück. Pask, so Heinz von Förster, sah einfach operationale, funktionale, semantische und relationale Strukturen in einer beliebigen Tiefe. Eine Fähigkeit, für die ich keine Organe habe, keine Sinne und keine Sprache. Das hier beschriebene Persönlichkeitsbild von Pask bleibt jedoch verschwommen, wäre es doch Pasks eigener Methode folgend, die Konversation mit ihm, die Interaktion mit jenem humanoiden, selbstorganisierenden System, die es mir ermöglichen würde, als partizipierender Beobachter eine zumindest für mich vorübergehend sinnvolle Abstraktion von Pasks Persönlichkeit zu zeichnen. Die Notwendigkeit dieser Interaktion formulierte Pask bereits mit seiner Definition des Menschen. Man is a system that needs to learn. Ein System, das das Bedürfnis hat und für das es notwendig ist, zu lernen. Lernen, das bedeutet für Lebewesen und Maschinensysteme, ihre Uncertainty, die Ungewissheit über die Ereignisse, die in ihrer Umwelt geschehen, zu reduzieren. Pask betonte dabei, dass wir keine Voraussagen über ein Stück der sogenannten wirklichen Welt treffen, sondern über vereinfachte Abstraktionen. Doch dies private Bild erlaube es uns, mit der Umwelt zurechtzukommen und Entscheidungen zu treffen. Music Color, jenes anfangs beschriebene adaptive Lichtsystem, das sich verweigerte, sobald der Musiker es langweilte, war nicht darauf aus, die Ungewissheit des Musikers rasch zu reduzieren, das heißt ihm zu erlauben, rasch ein Modell seines Verhaltens zu entwickeln. Im Gegenteil, es war ein Agent Provocateur, der fortwährend sein Verhalten ändern konnte. Die riesige Lichtanlage, die Pask und sein Partner Robin McKinnon Wood 53 entwickelten, und die Tendenz hatte, in Flammen aufzugehen, nahm die Klänge der Musik durch ein Mikrofon auf, verstärkte sie, analysierte Sequenzen nach Tonhöhen und rhythmischen Mustern und setzte sie in Lichtsignale um. Projiziert wurde dabei nicht notwendig auf eine plane Fläche, sondern auch auf mobile Elemente, Stoffe, Tüll etc. Das sieht man hier, Displays. Das Bild des Musikers, der um die launische Lichtmaschine wirbt, ist jedoch unvollständig. Die Maschine war adaptiv. Der Musiker wurde nicht nur durch die Maschine provoziert und auf Variation trainiert. Nein, auch er konnte das System trainieren und bestimmte Beziehungen zwischen dem Klang und dem visuellen Vokabular verstärken. Mit dieser Anpassungsfähigkeit setzte Pask Erfahrungen um, die er in einem seiner vorherigen Experimente gesammelt hatte. Er hatte versucht, ein Gerät zu bauen, das eine auf dem Klavier gespielte Melodie automatisch notieren kann. Dies scheiterte unter anderem daran, dass der Pianist sich als unfähig erwies, dem Metronom genau zu folgen. Pask und McKinnon Wood konstatierten, dass Menschen stur und Maschinen unflexibel sind, Zitat. Und anstatt Günther Anders düsterer Voraussage zu folgen, es genügt nicht, den Leib zu interpretieren, man muss ihn auch verändern, entschieden sie sich, die Maschine zu verbiegen, Zitat, sodass sie sich der Person auf eine Weise anpasst, die sie nicht bemerkt. Pask und McKinnon Wood bastelten daher zunächst ein sich selbst anpassendes Metronom, dann Music Color, das System, das sich allerdings nicht nur anpasste, sondern auch aktiv Konflikte erzeugte, die wiederum einen endlosen Strom unendlicher Improvisationen provozierten. McKinnon Wood fragte rückblickend, did we have a variety amplifier? Perhaps. Music Color bot eine spezifische Form der Verstärkung von Vielfalt, denn in den 1960er Jahren sollte auch der bildgenerierende Digitalcomputer als Amplifier of Human Imagination bezeichnet werden. Der programmierende Künstler der 60er Jahre jedoch definierte ein präzises Programm, das unter Verwendung eines Pseudo-Zufallszahlengenerators determiniert ablief und eine Vielfalt von Bildern einer Klasse errechnete und zeichnete. In Pasks Music Color wurde hingegen einige Regeln implementiert, deren Ergebnisse jedoch nicht vom berechneten Zufall, sondern von dem individuellen Nutzer, seiner Begabung, seinen Erfahrungen vom Moment abhängig waren. Sie entstanden in einem Regelkreis zwischen Mensch und Lichtsystem, in dessen Verlauf sich beide Akteure veränderten. Pask und McKinnon Wood hatten ein kybernetisches System entworfen für, wie der Wissenschaftshistoriker Andrew Pickering es formulierte, a vision of the world as a place of emergent agency in performative interaction. Music Color war kein geschlossenes, rechnendes System, sondern zur Welt hin geöffnet. Die Maschine war somit ästhetisch gesprochen näher an der Chance John Cages, an dem Zufall der äußeren Welt, als an der Randomness der Computerkunst der Mainframe-Ära. Jenseits der Begeisterung für die ästhetischen Effekte dieser Maschine war Music Color für Pask, der als sein Spezialgebiet die Psychologie betrachtete, eine Experimentalanordnung, in der er Lernverhalten beobachten konnte. Sie inspirierten Pask in seiner Arbeit, mit der er die größte Reputation erlangen sollte, adaptive Lernmaschinen. Teaching Machines gab es bereits seit den 1920er Jahren. Sie erfuhren jedoch Ende der 1950er Jahre, speziell in den USA, ein enormes Interesse, das in Großbritannien und auf dem Kontinent widerhallte. Auf der Suche nach einer Erklärung, wieso der sowjetische Bauer unter bolschewistischer Herrschaft einen Satelliten ins All schicken konnte, bevor dies dem freien, in einer Demokratie lebenden Amerikaner gelang, waren viele geneigt, an eine Wunderleistung der sowjetischen Erziehung zu glauben und setzten ihre Hoffnung auf die Lehrmaschine. Parsk begann bereits ab Mitte der 1950er Jahre unterschiedliche Automaten zu konstruieren. Seine Systeme waren lehrende und lernende Geräte, denn Parsks Aufmerksamkeit galt nicht allein der Beobachtung von Systemen, sondern vor allem beobachtenden Systemen. Parsk zählt, wie Heinz von Förster, zu den Vertretern der Kybernetik zweiter Ordnung. Die Mensch-Maschine-Anordnungen erlaubten es Parsk, bestimmte Fähigkeiten an Testpersonen zu vermitteln und dabei gleichzeitig psychologische Beobachtungen über ihr Lernverhalten anzustellen. Ein Beispiel der zahlreichen Automaten, die Parsk entwickelte, war Seiki, der Semi-Automated Keyboard Instructor, ein Trainingsgerät für das Stanzen von Lochkarten. Seiki war ein kommerzieller Erfolg und auch Parsks Freund Stafford Beer sah sich als Testperson verblüfft ein 12-Tasten-Punch-Gerät für die Vorbereitung von Lochkarten verwenden. Zitat: Ich hatte niemals zuvor ein derartiges Gerät berührt, doch noch konnte ich tippen. Und doch 45 Minuten später habe ich mit einer Rate von 8 Anschlägen in der Sekunde getippt, fast wie ein erfahrenes Punching Girl. Seiki modifizierte für den Lernenden in Echtzeit Trainingsprogramme, die es so vorher nicht determiniert waren. Jede falsche Taste, jede Fehlerfolge einer Sequenz, jedes Zögern generierte neue Übungen. In einem Regelkreis veränderten sich das Verhalten des Studierenden und der Lehrmaschine wechselseitig. Und obwohl die Maschine die Anforderungen stetig zu steigern suchte, fand der Regelkreis ein eigenes dynamisches Schwierigkeitsniveau abhängig vom menschlichen Benutzer. Der Beobachter und die Maschine waren in ein homöostatisches Ganzes integriert. Wenn das System stabil ist zu Parsk, sind die beiden Subsysteme Mann und Maschine funktional ununterscheidbar. Und so sah Stafford Beer in diesen lernenden Lehrmaschinen einen wesentlichen Beitrag zur Kybernetik. Funktionieren die Maschinensysteme doch, indem sie ein sich kontinuierlich adaptierendes Modell des Beobachters aufbaute, der wiederum ein adaptives Modell von der Maschine aufbaute. Parsk, der die Kybernetik selbst einmal als Wissenschaft gerechtfertigter Metaphern definierte, bevorzugte es, dieses Mensch-Maschine-System als zwei Teilnehmer in einer Konversation zu beschreiben. Dieser Konversationsbegriff ist für sein ganzes Denken zentral. Auf dieser Basis wird er dann in den 70er Jahren seine Conversation Theory, eine Theorie der Theoriebildung, entwickeln. So, nun zurück zu den künstlerischen Anwendungen. Bald ergab sich für Parsk eine Möglichkeit, nicht allein Individuen in eine Konversation mit der Maschine zu verwickeln, sondern eine adaptive Umgebung für eine größere Menschenmenge zu konzipieren. Er wurde als Berater für eines der spektakulärsten architektonischen Projekte der 1960er Jahre geholt, den Fun Palace des Architekten Cedric Price, der jedoch nicht realisiert wurde. Geboren aus der Idee der Theateraktivistin, Schauspielerin und Regisseurin Joan Littlewood im Jahr 1961, entwarf Price für die neuen Vauxhall Gardens ein Gebäude mit Theatern, Kinos, Werkstätten und viel mehr, bestehend aus einer offenen Stahlstruktur, ausgestattet mit riesigen Brückenkränen, Wänden, Böden, Treppen, Deckenmodulen, die alle bewegt werden konnten und den Bedürfnissen der Besuchern folgend neu zusammengesetzt wurden. Und wenn man das ansieht, Renzo Piano und Richard Rogert haben sich explizit auf diesen Fun Palace bezogen, für den Bau des Centre Georges Pompidou. Der Titel Fun Palace stand für das Konzept einer, wie John Littlewood sagte, Universität der Straße. Ein Vorgeschmack auf die Freuden der Zukunft. Der Fun Palace war somit kein Unterhaltungspalast mit Theatern und Kunst zur passiven Konsumption. Die Bürger Londons sollten vielmehr aktiv partizipieren, in einem Science Playground experimentieren, Lehrmaschinen nutzen, über unedierte Fernsehschaltungen nach draußen sich mit anderen Teilen der Weltbevölkerung identifizieren. In der Acting Area, aber auch in den künstlerischen Werkstätten sollten die Männer und Frauen aus den Fabriken, Läden und Büros, Zitat, gelangweilt von ihrer täglichen Routine, die Therapie des Theaters und der Kunst erleben dürfen, um ihre Erfahrungen zu verarbeiten und ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Parsk leitete ab 64 das kybernetische Komitee und arbeitete daran, Cedric Prices Wunsch entsprechend eine anpassungsfähige Umgebung zu entwickeln, die die Maschinen zur Partizipation ermutigt. Die Impulse des linksaktivistischen Theaters Joan Littlewoods, das stark von der Arbeitertheaterbewegung beeinflusst war, verband sich mit den kybernetischen Technikvisionen Parsks. Die Idee der Ermutigung des passiven, entfremdeten bürgerlichen Individuums zu sozialer Partizipation verband sich mit der Idee der Interaktion in kybernetischen Mensch-Maschine-Systemen. PASC plante, eine Zone mit Lehrmaschinen auszustatten, die unterschiedliche logische und sensomotorische Fähigkeiten trainieren sollten, unter anderem Geschwindigkeit im Schlussfolgern oder Erkennen sich schnell bewegender Bilder auf schnell bewegenden Mustern. Er entwickelte außerdem zu dieser Zeit parallel die Idee eines Cybernetic Theater, das zwar für den Workshop von John Littlewood geplant war, aber angeblich auch im Fun Palace realisiert werden sollte. In diesem Cybernetic Theater wurde das gesamte Publikum mit Signalgebern und Kopfhörern ausgestattet und das Stück wurde so geschrieben, dass das Publikum an bestimmten Punkten signalisieren konnte, welche Entscheidungen die Akteure treffen sollten, basierend auf den Metainformationen, die sie über Kopfhörer erhielten. Ein Projekt auch von 1964. Über diese Einzelprojekte hinaus entwarf PASC jedoch mit seinem Komitee eine Regelungstechnik für das gesamte Gebäude. Ein Diagramm zeigt das Gebäude als systematisches Flussdiagramm. Elektronische Sensoren und Antwortterminals sollten Rohdaten über die Interessen und Aktivitätspräferenzen individueller Nutzer erfassen. Diese sollten von einem IBM-Computer unter Anwendung von Algorithmen, die aus den kybernetischen Prinzipien und Strategien der Spieltheorie abgeleitet wurden, verarbeitet werden. Als Resultat würden dann Änderungen von Räumen und am Aktivitätenprogramm des Fun Palace vorgenommen. Grundlegende Frage hinter dem ganzen Projekt des Fun Palace war, und auch ich zitiere, wie kann Happiness erzeugt werden? Was kann getan werden für die Gesellschaft angesichts der zunehmenden Automatisierung und Freizeit? In den folgenden Jahren entwickelte PASC das Konzept eines ästhetisch wirksamen Environments, in dessen Zentrum war weiterhin das Konzept lernender Systeme, jedoch nicht in diesem, sage ich mal, sozialtherapeutisch-reformerischen Sinne des Fun Palace-Projektes. Im Auftrag von Joshua Reichardt baute PASC 68 für die Ausstellung Cybernetic Serendipity am Londoner ICA ein Environment, das es ermöglichte, dieses Konzept experimentell zu erproben, The Colloquy of Mobiles, das Gespräch der Mobiles. Es war ein lernfähiges System aus 5 Mobiles, die über Licht und Ton miteinander kommunizierten. Um der Kommunikation zwischen den Mobiles eine Bedeutung zu geben, entwarf PASC das Colloquy als soziales System. Die Kommunikationsform konzipierte er dabei als sexuelle Analogie. 2 Männchen und 3 Weibchen, hier sieht man das Männchen und das Weibchen, kommunizierten miteinander mit dem Ziel wechselseitiger Triebbefriedigung. Das Männchen, ich beschreibe das mal kurz, versucht mit seinem Triebstrahl, das ist sehr schön, mit seinem Lichtstrahl in das muschelförmige Weibchen aus beleuchtetem Fiberglas zu treffen. Dieses hält vom Lichtstrahl getroffen in ihrer Drehbewegung inne, gibt einen hupenden Laut von sich, sodass das Männchen seine zielsuchenden und abtastende Bewegung stoppt, reflektiert über einen Spiegel das Licht auf die lichtempfindlichen Sensoren des Männchens zurück. Gelingt dies, produziert das Männchen ebenfalls einen hupenden Laut und das Niveau beider des Triebes sinkt. Die Mobiles waren so konstruiert, dass sie lernten, und zwar ihr Verhalten so zu optimieren, dass dieser Zustand der Triebbefriedigung mit dem geringstmöglichen Energieaufwand erreicht werden konnte. Befriedigung oder gar Neugierde oder gar Liebe empfanden die Mobiles ebenso wenig wie Gray Walters Machina Speculatrix Neugierde. Doch das, was als fühlendes Verhalten auf das System projiziert wurde, inspirierte die Ausstellungsbesucher, mit Taschenlampen in das Liebesspiel einzugreifen, den Lernprozess zu beeinflussen und dadurch unwillkürlich zu verhindern, dass die Maschinen den kürzesten Weg zur Vereinigung finden konnten. Das Colloquy of Mobiles sollte ein Beispiel sein für eine neue Form, hier sieht man das auch nochmal bewegt, das lasse ich mal im Hintergrund laufen, ja, für eine neue Form ästhetisch wirksamer Umgebungen. Diese Umgebung muss Neues enthalten, aber intelligibel bleiben. Der Beobachter muss lernen können, sie zu verstehen. PASC setzte wiederum voraus, dass der Vorgang der Abstraktion und der Assimilation von Wissen für den Menschen vergnügliche Formen von Aktivität sind. Er wies darauf hin, dass traditionelle Bilder oder Musikstücke gleichermaßen ästhetisch wirksame Umgebungen darstellen, mit denen wir auch interagieren. Zitat: Unsere innere Repräsentation eines Bildes, unsere aktive Wahrnehmung antwortet und beginnt eine innere Konversation mit dem Teil unseres Geistes, der für die unmittelbare Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Ein adaptives oder reaktives Environment ermöglicht es, diesen Diskurs zu externalisieren. PASC merkte dazu an, dass es vom wissenschaftlichen Vorteil sei, wenn somit die Konversation zwischen Betrachter und Werk beobachtbar werden. In der Interaktion mit dem Environment könne der Betrachter außerdem aus seiner Rolle in die Rolle des Künstlers schlüpfen. PASC kommentierte dies, ob darin ein Vorzug zu sehen ist. Weiß ich nicht, vielleicht. Und so ließe sich zusammenfassend ein Idealbild von PASC-Konzeption ästhetisch wirksamer Umgebungen und des Betrachters zeichnen, ein Idealbild vorgemerkt. Ausgehend von systematischen, wissenschaftlich-experimentellen Versuchen zu den Grenzen der Wahrnehmung und der Entscheidungsfähigkeit des Menschen sind diese adaptiven Maschinen so optimiert, dass sie die Aufnahmefähigkeit des Besuchers weder über- noch unterfordern. Der Ausstellungsbesucher empfindet Freude, wenn er in der Interaktion mit der Maschine ein geistiges Modell dieses Systems herstellt und damit ein weiteres Stück seiner Umwelt begreift. Der Besucher entwickelt sich in der Konversation mit dem Maschinensystem selbst weiter, indem er jene Gedanken, mit denen er auf die Interaktion reagiert, externalisiert. Und sei es auf dem Niveau körperlicher Bewegung. Denn die Konversation zwingt ihre Teilnehmer, sich bewusst zu werden. Für Pask war das auch jenseits psychotherapeutischer Zusammenhänge gültig. Es wäre sicher sinnvoll, noch genauer nachzuweisen, in welchem Maße Theater, Musik und Tanz Pask-Konzeptionen adaptiver Maschinen inspirierten und formten. Er wollte Maschinen, mit denen man sozusagen tanzen konnte. Leichter fassen lässt sich die andere Richtung dieser Pask'schen Kreisbewegung zwischen kybernetischer Maschinenentwicklung und Kunst. Kunst für ihn nur ein Bereich unserer, wie er sagte, symbolischen Umwelt. Pask's Kunstverständnis trägt deutlich die Spuren seiner Theorie und Praxis der lernenden Lehrmaschinen. Sie waren, wie er sagte, Techniken dafür geschaffen, kognitive Operationen zu externalisieren. Seine kybernetischen Environments animierten die Betrachter dabei nicht allein zur Partizipation. Das geschah zeitgleich auch im Umfeld der Op-Art und der kinetischen Kunst, sondern zeichneten seine Handlungen auch auf und konstruierten idealisiert gesprochen ein Modell des Betrachters. Statt den Menschen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit zu beobachten und zu quantifizieren, diente die Vermessung der Äußerung des Menschen hier seinem Vergnügen und seiner persönlich-geistig-motorischen Entwicklung. Frage nach Kontrolle und Macht wurden nicht gestellt angesichts des homöostatischen Ganzen aus Mensch und Maschine. Und der Betrachter, und das ist ein eher melancholisches Bedauern, wird aus der durchaus manchmal angenehmen Innerlichkeit der stillen Kunstkontemplation gelockt und muss sich nun gut sicht- und messbar mit dem Kunstwerk öffentlich unterhalten, ist somit nicht mehr jene Blackbox, an deren Ausgang es sich nicht lohnte zu lauern. Ich komme langsam zum Schluss. Im gleichen Jahr 1968 in dem Gordon Pask The Colloquy of Mobiles for Cybernetic Serendipity am ICA realisierte, eröffnete im New Yorker MoMA Pontus Fulteins Ausstellung The Machine as Seen from the End of the Mechanical Age. Ein Rückblick auf die Welt klassischer Automaten und Maschinen. Das Colloquy steht jedoch nicht paradigmatisch für den Anfang eines neuen Zeitalters im Sinne einer neuen Generation von Maschinen, sondern für ein verändertes Denken. In einer Welt noch kaum entwickelter Computertechnik konstruierte Pask mit seinen Maschinen und Mobiles eine prototypische Verkörperung seines systemischen Nachdenkens über Mensch-Maschine- und Mensch-Mensch-Beziehungen und ihren Funktionsweisen für das Lernen, die Individuation und die Konstruktion von Wirklichkeit. Maschine und Mensch sind gleichermaßen als beobachtende Systeme gedacht. Die Maschine und der Mensch als dynamisches, konversationelles System zu konzipieren, erlaubt es ihm vor bereits fast 40 Jahren, ein Environment wie das Colloquy zu entwerfen, das nicht einfach optische oder haptische Räume generiert, wie es die kinetische Kunst getan hat, sondern soziale Beziehungen simuliert oder herstellt. Das kybernetische Environment forderte nicht allein die Sensomotorik heraus, sondern eine erweiterte Reflexion. Und Pask's aesthetically potent environments faszinierten als psychologische Experimente oder als Modell für Kunst, je nach Beobachter. Danke.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in eine faszinierende Einzelfigur. Es ist ja auch ganz spannend, vielleicht im Vergleich der verschiedenen Beiträge zu sehen, welche unterschiedlichen Methodiken greifen können. Ja? Kollege Rieger hat zum Beispiel eben gesagt, es geht auch um einen systematischen Vergleich. Ich denke, dass man aber durchaus auch mit einem eher klassischen, auf ein Individuum zu treten Ansatz relativ weit kommen kann, wenn man ihn am Ende in einem theoretischen Kontext wieder darstellt. Ja? Insofern ist das Feld der Kybernetik per se offen für unterschiedlichste Herangehensweisen, die wir hier auch heute, denke ich, exemplarisch vorgeführt bekommen. Aber das nur als kleines Addendum meinerseits. Wir hätten die Gelegenheit, Frau Rosen noch hier, um etwas mehr Wissen zu erleichtern. Bitte, Cornelius, kann man Ihr Mikro bringen?
Ja, vielen Dank. Wunderbarer Vortrag, fantastische Figur. Nun ist ja die Figur des verrückten Wissenschaftlers ein Topos, mit dem wir uns irgendwie orientieren und auch sich die Allgemeinheit versucht, Positionen zu markieren, wenn die Wissenschaft heiß läuft. Trotzdem fällt es doch irgendwie auf, dass die Kybernetik ganz besonders reich ist an schrulligen Typen. Man könnte mal so Revue passieren lassen, welche anderen Wissenschaftsdisziplinen im 20. Jahrhundert ähnliche Ensembles an colorful figures aufweisen, wie ausgerechnet die Kybernetik. Und meine Frage zielt irgendwie danach, ob du Ideen dafür hast, warum ausgerechnet drei drei dieser Figuren, die ganz besonders verschiedene Dinge gemacht haben, ganz besonders das Genre gewechselt haben, von Revolutionary Politics bis in diesem Fall Theater oder Architecture oder Briten waren. Stafford Bee hast du selbst schon genannt und auch ja schon angeführt, Gray Walter und Pask. Wie kommt es, dass die Kybernetik in Britain ausgerechnet dieses Resonanzfeld erzeugt, was nur so in sporadischer Tuchfühlung mit der etablierten Wissenschaft gerät, nie wirklich an die zentralen Institutionen kommt, aber umso spektakulärere Projekte realisiert, also vom Fun Palace bis zur chilenischen Revolution. Und umgekehrt wäre die Frage, wie viel Wechselwirkung gab es zum Beispiel zwischen den dreien? Wie stark war Pask psychologisch, psychotechnisch inspirierte Conversation Theory daran interessiert oder im Austausch mit zum Beispiel Gray Walters physiologischen, neurophysiologischen Modellen?
Ja, jetzt eines nach dem anderen. Kurz wollte ich noch sagen, ich glaube, dass in diesem ganzen Bereich es sich wirklich ergänzen muss, sowohl diese konzeptionelle Aufarbeitung, wirklich die diskurstheoretische, aber dass es einfach auch notwendig ist, wirklich diese Maschinen anzugucken, die Schaltpläne und zu den Fragen, also speziell Mathematiker gibt es ja ähnliche spektakuläre Biografien und Physiker auch. Ich meine, was die Kybernetik angeht, dadurch, dass jemand wie Pask sich durch das Denken der Kybernetik ja eben auch schon legitimiert fühlte, ein Denkmodell, dieses systemische Denken auf unterschiedlichen Bereiche auszubreiten, dass da natürlich schon eine Anlage dazu war, diese breite Vielfalt und diesen Mut überhaupt zu haben, das zu tun, weil er konnte sich ja immer sagen, ich bin nicht ein schlechter Musiker, der jetzt als Psychologe arbeitet, ein Psychologe, der dort nichts leistet und deswegen in die Music Hall geht, sondern ich bin Kybernetiker, ich kann meine Modelle in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren und dafür sorgen, dass sich die Bereiche dann auch durch die unterschiedlichen experimentellen Erfahrungsergebnisse gegenseitig wieder befruchten. Er hat in seinen Schriften sehr stark immer wieder auch auf Gray Walter Bezug genommen, seine engsten Mitarbeiter oder auch er hat Forschungsprojekte gemacht mit Stafford Beer zu artifiziellen Neuronen, die sehr interessant sind. Er hat sehr eng mit Heinz von Förster zusammengearbeitet, mit ihm auch viel über selbstorganisierende Systeme publiziert und das Schrullige, wie war die letzte Frage, ob das Schrullige auch was mit dem Britischen zu tun hat und dem Englischen? Das würde ich jetzt Nationalitätstheoretikern überlassen.
Ich hätte selber eine Frage, die den Horizont nochmal um eine Figur erweitert. Ich glaube, dass im Katalog von Cybernetic Serendipity or Somebody Else Told Me is it right, Yasia, that Pask said that the piece is a paraphrase on Duchamp's Large Glass?
He didn't say that to me.
But I read it somewhere or somebody told me, so sorry, okay. Und das würde mich genauer interessieren, weil es wäre ja eine Möglichkeit, jetzt im Rückblick auch Duchamps großes Glas selbst als eine Art Antizipation der Kybernetik zu betrachten, weil es ja auch eine Verbindung aus organisch, mechanisch, elektronischen, libidinalen und technologischen und ästhetischen Prozessen ist in all seiner Komplexität. Und es wäre damit eine künstlerische
Zeitgleichheit zu den Experimenten der 1910er, 20er Jahre, die beispielsweise Uexküll und andere im Wissenschaftsbereich unternommen haben. Und es ist ja auch immer wieder versucht worden, Duchamp in den Kontext der Wissenschaft einzubetten, aber das Stichwort Kybernetik ist zum Beispiel noch nie gefallen. Vielleicht wäre PASC das Missing Link, um diese Verbindung herzustellen.
Für Duchamp-Forscher, die können ihn sehr gerne als Missing Link benutzen. Bei ihm selber habe ich in den Schriften nichts gefunden, wobei die sag ich mal, optische Ähnlichkeit auch der, der Weibchen und Ähnliches. Aber natürlich, Männer und Frauen sind in dieser Installation in derselben Dimension. Die dritte Dimension muss sich nicht nach der vierten verzehren und Schokolade raspeln.
Aber die Ähnlichkeit ist
eindeutig. Die Ähnlichkeit ist ganz klar, ja.
Es hat mir jemand gesagt oder ich habe gelesen, dass er sich darauf bezogen hätte, aber das müssen wir dann heute leider im Nübel lösen lassen. Aber es muss ja auch Perspektiven geben, die über die Konferenz hinaus noch zu untersuchen wären. Haben wir noch jemand hier im Publikum? Wenn das nicht der Fall ist, würden wir auch tatsächlich weiterhin im Zeitplan bleiben. Ich würde Eddie Schenken bitten, seinen Vortrag zu halten. Und danach würden wir einen ganz, ganz kurzen Break machen, bevor wir dann eben mit Yajia zu unserem triumphalen Finale kommen.